Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Wie machen sich die Kirchen als Vermieter? Wir schauen gleich auf den angespannten Berliner Wohnungsmarkt, auf dem auch die Kirchen viele Wohnungen anbieten. Aber vermieten sie auch zu fairen Preisen und an diejenigen, die die Wohnungen am dringendsten brauchen? Antworten gleich hier in Tag für Tag. Außerdem geht es um die katholische Kirche in Estland und um Pilgerreisen der etwas anderen Art mitten in der Großstadt. Hilfe, wir suchen eine Wohnung. Aushänge mit solchen Hilferufen finden sich in den beliebten Wohnvierteln in größeren Städten an fast jeder Ecke. Kündigung wegen Eigenbedarfs und dann womöglich als Familie mit mehreren Kindern auf die Schnelle eine neue und bezahlbare Wohnung im selben Viertel finden. Das ist in Städten wie Köln, Berlin oder München heute fast unmöglich. Wohnungsnot und extrem hohe Mieten sind ein massives Problem in vielen deutschen Städten. Dabei hatten die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Aber dieses Ziel wurde bei weitem nicht erreicht. Womöglich könnten die Kirchen aushelfen, denn auch sie besitzen Wohnungen und Geschäftsräume. Allein in Berlin sind es mehrere Tausend. Zu welchen Konditionen die Kirchen ihre Wohnungen anbieten und ob sie gute Vermieter sind, das hat Thomas Klatt für uns recherchiert, am Beispiel Berlin.
Ulrike Hamann-Onnertz, Geschäftsführerin beim Berliner Mieterverein, sind die großen kirchlichen Vermieter bislang nicht unangenehm aufgefallen. In Berlin ist das mit gut 7.600 Wohneinheiten die evangelische Hilfswerksiedlung HWS, deren größter Gesellschafter die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz ist. Hinzu kommt mit rund 2000 Einheiten die katholische Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft ASW, ein Immobilienunternehmen der Bistümer Köln, Paderborn, Trier, Münster, Essen und Aachen. Die Mieten seien bei beiden Unternehmen moderat.
Das Hilfswerk hat eine durchschnittliche Miethöhe von 7,37 Euro. Das ist so ungefähr genau der Berliner Durchschnitt. Bei der Aachener ist es ganz ähnlich. Da ist die durchschnittliche Miethöhe 7,49 Euro pro Quadratmeter.
Die kirchlichen Siedlungswerke wurden nach dem Krieg gegründet, um schnell günstigen Wohnraum anbieten zu können. Das ist bis heute ihr Auftrag. Aber die evangelische HWS kann auch teuer. Vor 8 Jahren etwa in Tiergarten an der Bachstraße. Da wurde neu gebaut. Zur Spreeseite hin luxuriös, zur Straßenseite hin erschwinglich. Jörn von der Lied, Geschäftsführer der evangelischen Hilfswerkssiedlung, nennt das die Berliner Mischung. Das Luxussegment muss den sozialen Neubau querfinanzieren.
Das preisgünstige Wohnen gibt es da immer noch und wird es auch dauerhaft geben.
Das preisgünstige Wohnen werde auch durch den Grundsatz gesichert, nur ein Zimmer pro Kopf. Also eine dreiköpfige WG bekommt eine Dreizimmerwohnung, eine vierköpfige Familie eine Vierzimmerwohnung.
Das ist ja unsere Grundidee. Unsere Wohnungen sind sehr kompakt und dadurch ist die Gesamtmiete, die man hat, immer günstiger als bei anderen Leuten, wo die Zweizimmerwohnung halt 70 Quadratmeter hat. Bei uns hat sie 40, 45 Quadratmeter und sie ist ökologisch, weil bei einer kleinen Wohnung muss man weniger heizen und kann damit auch Gottes Schöpfung besser bewahren.
Die katholische Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft ASW bietet über eine ihrer Töchter auch Ladenlokale in 1A Einzelhandelslage an. ASW-Geschäftsführerin Marion Sett hält das für gut.
Für uns ist es eine Quelle, die uns über Ausschüttung auch hier die Kraft gibt, wieder in Sozialbestände zu investieren. Und insofern sehe ich das überhaupt nicht als Widerspruch.
Auch dass Gewinne im gewissen Umfang an die Gesellschafter, nämlich die Bistümer, gehen, statt zu 100% in den sozialen Wohnungsbau zu fließen, sei so in Ordnung. Im Magazin des Berliner Mietervereins wurde kritisiert, dass die Kirchen auch die Eigenheimbildung vorantreiben. Aber auch das sei gut katholisch, sagt ASW-Geschäftsführerin Marion Sett.
Ja, ich würde mal so sagen, die katholische Kirche, ja, da ist die Familie, wenn Sie mal so wollen, dieses klassische Familienbild, da ist die Familie die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und natürlich geht es der Kirche darum, dass die Familie als solche auch die Möglichkeit hat, einen Wohnraum zu nutzen, der es ihnen möglich macht, ihr Familienleben auch vernünftig zu schaffen.
Als die katholischen und evangelischen Bischöfe in den 50er Jahren Wohnungsbaugesellschaften gegründet haben, haben sie gesagt, auch sozial verantwortetes Eigentum gehört dazu. Und deswegen hatten alle evangelischen und katholischen Wohnungsunternehmen, auch wir, immer eine Eigentumssparte.
Ergänzt HWS-Geschäftsführer Jörn von der Lied. Von den Forderungen einer Berliner Bürgerinitiative, große Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern, hält er nichts. Dadurch werde kein Quadratmeter neuer Wohnraum entstehen, so von der Lied. Vielmehr brauche es eine größere öffentliche Förderung des Neubaus und Lösungen, die manchen Berliner nicht schmecken dürften.
Wenn man sozial denkt, dann sollte man überall dort bauen, wo noch Platz ist. Und dazu gehört natürlich auch das Tempelhofer Feld. Wir haben kein Freiflächenproblem und ich finde, dieses Wohnungsproblem können wir mit einer Randbebauung sehr gut lösen.
Das Berliner Erzbistum ist bei all dem nicht mehr dabei. Das eigene Immobilienunternehmen Petruswerk wurde 2003 an einen privaten Investor verkauft, der seitdem teure Mieten verlangt. Da hätte sich der Berliner Mieterverein mehr soziale Verantwortung gewünscht, sagt dessen Geschäftsführerin Ulrike Hamann-Onnertz.
Das ist schon sehr bitter, dass da diese Wohnungen verkauft wurden an eine kommerzielle Gruppe, die eben zu sehr, sehr hohen Preisen jetzt neu vermietet. Da ist schon die Bitte, wenn Wohnraum privatisiert wird oder verkauft wird, da sich vielleicht auch gemeinwohlorientierte Käuferinnen zu suchen. Also im Sinne der MieterInnen würde ich diese Bitte aussprechen in Richtung kirchliche Vermieter.
Keine reinen Wohltäter, also die kirchlichen Vermieter, aber sie vermieten in Berlin zu durchschnittlichen Preisen immerhin. Thomas Klatt war das über den Berliner Wohnungsmarkt und die Kirchen als Vermieter. Estland, Lettland und Litauen. Die drei baltischen Staaten werden gerne in einem Atemzug genannt. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, zum Beispiel mit Blick auf die Religion. Die Mitgliederzahlen der katholischen Kirche zum Beispiel variieren von Land zu Land enorm. Während in Litauen die Mehrheit der Menschen katholisch ist, gehört in Lettland nur etwa jeder Fünfte zur katholischen Kirche. Und in Estland sind die Katholiken in der absoluten Minderheit. Gerade mal 0,5% der Esten ist katholisch. Hier im äußersten Nordosten der Europäischen Union gibt es auch keine eigene Diözese, also kein Bistum, sondern eine sogenannte apostolische Administratur, also eine Vorstufe zur Diözese. Vor genau 100 Jahren, 1924, wurde diese Administratur gegründet. Was sich die Katholiken in Estland zum runden Geburtstag wünschen und vor welchen Herausforderungen die katholischen Gemeinden stehen, das hat sich Reporter Markus Nowak vor Ort erzählen lassen.
Ein Werktagabend in der Stadt Narva im Osten Estlands. In der St. Antonius-Kapelle tritt der Priester Grzegorz Senkowski an den Altar, vor ihm eine Handvoll Gläubige. Senkowski setzt zum Gebet an. Der Gottesdienst wird hier am östlichsten Punkt der EU, an der Grenze zu Russland, auf Russisch zelebriert. Grzegorz Senkowski erklärt, wieso.
Unsere Gemeindemitglieder haben meistens polnische Wurzeln. Sie stammen aus dem heutigen Belarus. Manche können noch polnische Gebete sprechen, aber ihre Umgangssprache ist Russisch. Die Menschen in Narva sind einfach russischsprachig und so konsumieren sie russische Medien. Auch weil sie oft nicht ausreichend Estnisch verstehen, um estnisches Fernsehen zu schauen. Und so sind sie emotional eher auf der russischen Seite.
Aber das sei nicht das größte Problem, sagt der aus Polen stammende Priester Senkowski. Schließlich verstehe sich die katholische Kirche als Brücke zwischen jenen, die estnisch, und jenen, die russisch sprechen. Die Herausforderung der estnischen katholischen Kirche sei eine andere, glaubt der Geistliche.
Vor der Pandemie hatten wir sonntags bis zu 50 Gottesdienstbesucher. Mittlerweile kommen höchstens 20. Unser Problem ist, dass die kleinen Gemeinden hier im Osten Estlands niemals jung waren und nun immer älter werden. Sie werden bald aussterben. Das sieht man an den Messdienern. Noch Anfang der 2000er Jahre gab es Messdiener, aber sie sind älter geworden und haben die Region verlassen, der Arbeit wegen oder zum Studium.
Viele gingen in die Hauptstadt nach Tallinn, das gerade einmal 200 Kilometer weiter westlich liegt. Hier profitiert die katholische Domgemeinde nicht nur vom Zuzug aus der Provinz, sondern von vielen internationalen Firmen, die sich in der estnischen Hauptstadt niederlassen und ihre Mitarbeiter mitbringen. Die Gemeinde wächst. Bis zu 5 Messfeiern auf Estnisch, Polnisch und Russisch gibt es sonntags in der Peter- und Paul-Kathedrale, die dann aus allen Nähten platzt. Am Sonntagabend gibt es noch zusätzlich einen Gottesdienst auf Englisch. Estland hat 1,35 Millionen Einwohner. Davon sind rund 7000 katholisch, was rund 0,5% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Die meisten von ihnen leben in Tallinn. Nach dem Sonntagsgottesdienst versammeln sich viele Mitglieder nochmal im Gemeindesaal zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. Unter den Gästen ist Liz Kilk. Die 39-jährige Angestellte konvertierte erst vor 2 Jahren zum Katholizismus, wie sie sagt.
Ich komme hierher, weil ich Gleichgesinnte treffen möchte. Getauft wurde ich erst vor kurzem. Ein Freund nahm mich ein paar Mal in die Kirche mit und hier habe ich mich gleich wie zu Hause gefühlt. Dann machte ich einen Glaubenskurs und das gefiel mir. Außerdem haben wir einen Bischof, den wir leicht erreichen können. Wenn ich eine Frage zum Glauben habe, nimmt er sich Zeit für mich oder ich kann ihm eine E-Mail schreiben. Das ist ein Bonus der kleinen Gemeinschaft hier.
Und zuweilen mischt sich jener Bischof auch unter die Kirchencafé-Besucher. Philippe Jourdan, so sein Name, stammt aus Frankreich und ist seit den 1990er Jahren in Estland tätig. 1988 wurde er zum Priester und 2005 zum Bischof geweiht. Er ist also Bischof, er lebt und arbeitet in Tallinn, ist aber nicht der Bischof von Tallinn oder Estland. Er ist Bischof eines sogenannten Titularbistums im heutigen Tunesien. In der katholischen Kirche gibt es Titularbischöfe, die keine Bistümer leiten, sondern andere Funktionen übernehmen. Bischof Jourdan ist Administrator der Apostolischen Administratur Estland, denn das kleine baltische Land hat keine eigenständige Diözese. Genau 100 Jahre alt ist die Administratur in Tallinn, gegründet 1924 nach dem Ersten Weltkrieg. Zuvor war Estland Teil des zaristischen Russlands. Und so hat Bischof Philippe Jourdan zum 100-Jährigen einen besonderen Geburtstagswunsch.
Eine Administratur ist ein provisorischer Zustand. Der Vatikan nutzt ihn in Ländern, wo es politische oder soziale Unklarheiten gibt. 1924 war das verständlich. Estland war erst 6 Jahre alt und niemand wusste, ob das Land bestehen wird. Die katholische Kirche davor war Teil einer großen russischen Diözese. Alles war in Bewegung. Aber 100 Jahre später ist das anachronistisch. Klar, wir sind keine große Kirche, aber wir sind stabil und als Kirche wachsen wir. Es wäre gut, würden wir eine Diözese. Das wäre nicht nur ein kanonisches Upgrade, sondern es würde auch klar machen, dass wir die katholische Kirche Estland sind und nicht eine Mission des Heiligen Stuhls in einem lutherischen Land.
Wobei Estland eigentlich auch nicht mehr als lutherisches Land bezeichnet werden kann. 14% der Bevölkerung gehören der evangelischen Kirche an. 12% Orthodoxe hat Estland zudem. Damit gilt Estland neben Tschechien als eines der religionslosesten Länder. Ob Estland zur Diözese gemacht wird, wie es der Bischof möchte? Alle Augen in Tallinn richten sich auf Vilnius, die Hauptstadt von Litauen. Dort bezieht dieser Tage ein neuer Vatikanbotschafter für die baltischen Länder die Nunziatur. In Deutschland ist er kein Unbekannter. Georg Genswein, der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. Doch hat Genswein einen guten Draht in die Kurie? Zuletzt fiel Genswein bei Papst Franziskus in Ungnade, als er ein Buch veröffentlichte, in dem es um vermeintliche inhaltliche Konflikte zwischen den beiden Päpsten ging. Franziskus entband daraufhin Genswein von allen vatikanischen Aufgaben, schickte ihn zunächst nach Freiburg und machte ihn nun zum Nuntius im Baltikum. Ein estnisches Bistum zum 100-jährigen Bestehen der Administratur sei auch Geopolitik, sagt Bischof Jordan.
Man weiß nicht, was der Vatikan diesmal sagt, aber beim letzten Mal hatte man Sorge vor der Reaktion aus Russland.
Eine eigene Diözese als Geburtstagsgeschenk für Estland, das könnte das orthodox-vatikanische Verhältnis weiter eintrüben. Ein anderes Geburtstagsgeschenk für die estnische Kirche erscheint wahrscheinlicher. Seit mehreren Jahren durchkämmt die Estin Marge Pass die Archive und recherchiert zum Leben von Eduard Profitlich. Der aus Trier stammende Jesuit war in der Zwischenkriegszeit apostolischer Administrator von Estland und kam 1942 in sowjetischer Haft ums Leben. Seit 2003 findet der Seligsprechungsprozess als Märtyrer statt. Und nun sei er so weit fortgeschritten, dass nur noch der Papst ein Datum bestimmen müsse, sagt Marge Pass.
Eine Seligsprechung ist in erster Linie ein Akt des Glaubens. Profitlich steht aber symbolisch für das Schicksal von Estland. Klar, er war ein Deutscher, aber er wurde zu einem Esten und blieb auch im Krieg hier. Tausende Esten wurden von den Sowjets verhaftet, getötet oder deportiert. Ein seliger Profitlich steht damit stellvertretend für das Leid von uns Esten. Und bei der Seligsprechung werden wir für all diejenigen Seelen von Menschen beten, die in sowjetischen Gefängnissen umgekommen sind.
Sollte der Papst zustimmen, könnte die Seligsprechung aber nicht mehr zum 100-jährigen Bestehen der Administratur stattfinden, sondern frühestens kommendes Jahr. Auch hier ist man gespannt, ob der neue Nuntius das beschleunigen kann.
Die katholische Kirche in Estland hat wenig Mitglieder, hofft aber trotzdem, ein eigenständiges Bistum zu werden. Markus Nowak war für uns in den estnischen Städten Narva und Tallinn. Wandern auf dem Jakobsweg. Das ist seit Jahren ein Trend. Hunderttausende Menschen pilgern jedes Jahr nach Santiago de Compostela in Nordspanien, wo der Weg endet. Im Mittelalter war Santiago neben Rom und Jerusalem das wichtigste Pilgerziel der katholischen Christen. Heute sind unter den Wanderern auf dem Jakobsweg auch viele Konfessionslose, die sich zum Beispiel eine Auszeit nehmen wollen vom hektischen Alltag in der Großstadt und die auf der Suche sind nach Ruhe und unberührter Natur. Soweit das Klischee der Pilgerreise im 21. Jahrhundert. Dass Pilgern aber auch ganz anders sein kann, das hat Wolfgang Martin Hamdorf erlebt, direkt vor seiner Haustür.
Der Potsdamer Platz mitten in Berlin. Hochhäuser, Autos und Ampeln, auch zahlreiche Fußgänger, einzeln oder in Gruppen. Pilger kann man sich hier kaum vorstellen. Aber eine Gruppe, etwa 50 Männer und Frauen, geht still in Richtung Tiergarten, dem großen Berliner Stadtpark. Jeden letzten Freitag im Monat. Stadtpilgern ist Pilgern in der Stadt, sagt Pfarrer Christoph Heil. Er betreut das Pilgerzentrum St. Jakobi in Berlin-Kreuzberg. Pilgern ist hier keine Manifestation christlichen Glaubens in der, wie böse Zungen sagen, Heidenmetropole und auch keine Prozession zu heiligen Stätten.
Also wir pilgern grundsätzlich ökumenisch und religionsoffen. Wir haben das Pilgerzentrum eingeweiht mit einer großen Offenheit und die auch durch unsere Einladungen und Beteiligungen deutlich gemacht. Es waren Vertreter des Judentums und des Islams da und natürlich auch unsere Geschwister aus der römisch-katholischen Kirche. Wir machen da keinen Unterschied und uns trennt heute auch nichts mehr beim Pilgern.
Ortswechsel. Oranienstraße in Kreuzberg. Hinter den Bögen und Säulen der Jakobikirche befindet sich seit 2021 das Pilgerzentrum. Es gibt Pilgerstammtische, Pilgerstempel und Pilgerausweise. Und einmal im Monat wird eine abendliche Pilgerwanderung angeboten, etwa 2,5 Stunden lang und überwiegend im Schweigen.
Wir treffen uns an der Pilgerkirche St. Jakobi. Und nach einer kurzen Einführung gehen wir gemeinsam Richtung Tiergarten, großer Tiergarten am Potsdamer Platz. Das sind so 20 Minuten zu Fuß durch den Stadtverkehr. Das ist nochmal eine gute Gelegenheit, runterzukommen und sich nochmal diesem ganzen Lärm und dem Verkehr auszusetzen, bevor man dann am Potsdamer Platz zum Beispiel in den großen Tiergarten eintaucht und plötzlich merkt, wow, was ganz anderes, mitten in der Stadt. Eine Oase der Ruhe, eine Oase der frischen Luft, grüne Bäume, zwitschernde Vögel. Also ein Runterkommen mitten im Alltag oder am Ende eines langen Arbeitstages.
Auch eine Oase für Frösche im Stadtpark. Stadtpilgern soll innere Ruhe bringen in der Hektik der Hauptstadt, soll aber auch die Kontraste der Großstadt erleben lassen. Die Pilgerschar ist dabei bunt gemischt.
Was passiert da unterwegs? Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis man losgelassen hat, bis man sich eingelassen hat auf diese neue Umgebung, auch auf diese Art des Gehens, also des bewussten Gehens und des Gehens im Dialog mit sich selbst, mit anderen, im Schweigen. Ich glaube, am Ende kommen alle etwas gelassener und befreiter. Vielleicht auch mit Fragen, die sie sich so vorher nicht gestellt haben, hervor. Und steigen in die U oder in die S-Bahn ein und fahren nach Hause. Und das ist ein bisschen wie nach einem Sportstudio oder wie nach der Sauna oder wie nach einer Meditationseinheit, ne? Also ein bisschen befreiter.
Eine ganz besondere Pilgergruppe sind die Kinder. Die Idee zum Kinderpilgern entstand während der Covid-Pandemie, als Spielplätze, Kitas, Schulen und andere Einrichtungen geschlossen waren, erzählt Sven Steinbach, Mitherausgeber eines Pilgerführers für Kinder und Familien.
Und da kam uns die Idee, warum nicht auch Pilgern? Pilgern mit Kindern, urbanes Pilgern in der Großstadt. Und so ist diese Idee entstanden, zunächst mit zwei Wegen in Marienfelde und in Schöneberg.
Mittlerweile gibt es 6 Pilgerwege für Kinder. Dabei geht es um Zeitreisen oder darum, die Schöpfung spielerisch zu entdecken. Es geht um sichtbare und unsichtbare Schätze auf dem Weg, also eine Art alternative Schatzsuche, die mit einem Stempel im Pilgerpass endet.
Aber es gibt viel drin oder unterwegs zu entdecken. Also Momente, in denen man wirklich eine spirituelle Erfahrung macht. In dem Pilgerbuch, das wir entwickelt haben, gibt es Fragestellungen, mit denen sich Kinder beschäftigen. Es gibt Momente, in denen sie etwas entdecken, etwas finden können, sodass es nicht ein Weg ist, der am Ende zu einem Schatz führt, sondern letztendlich der gesamte Weg der Schatz ist, mit vielen spannenden Entdeckungen.
Dass der ganze Weg der Schatz ist, wissen auch die Pilger, die schon durch Brandenburg gewandert sind und auf dem Weg nach Santiago durch Berlin müssen. Für Katharina Mark-Castro von der Jakobusgesellschaft Berlin-Brandenburg ist der Weg durch die Metropole eine spannende Ergänzung zur Brandenburger Einsamkeit.
Nun ist es natürlich normal, dass ein Pilger dann durch eine Stadt durch muss. Natürlich kann man sie auch umfahren. Ne? Man kann nur im Norden Stopp machen, dann die Ringbahn nehmen, im Süden fahren und die Stadt sozusagen auslassen. Das ist total legitim. Oder man geht eben durch die Stadt oder muss hier auch sich eine Übernachtung sorgen. Von daher, wir haben Wege, wir beschreiben sie auch. Wir nutzen aber die grünen Hauptwege, die nur im Grünen entlang führen und dann entsprechend auch ausgeschildert sind. Und auch in Berlin haben wir ein paar Pilgerunterkünfte. Also wenn man es wagt, dann kann man auch hier schön übernachten, also zünftig, ne, wie ein Pilger, und dann eben weiterlaufen in die nächste größere Stadt, nach Leipzig.
Stadtpilgern scheint der Idealvorstellung vom spirituellen Erlebnis in der Natur und umgeben von mittelalterlichen Dorfkirchen zu widersprechen. Das Pilgern vor der eigenen Haustür ist aber eine interessante Alternative zum langen Jakobsweg, ein kurzes Innehalten und ein neuer Blick auf die Widersprüche der Großstadt und des eigenen Alltags.
Wolfgang Martin Hamdorf war auf Pilgerreise in der deutschen Hauptstadt. Vielleicht ja eine Alternative für all diejenigen, denen Santiago de Compostela in diesem Sommer zu weit ist. MeToo in der Yoga-Szene. Darum geht's heute in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft. Wie schützen sich Yogaschulen und Yogaschülerinnen und Schüler vor sexuellen Übergriffen? Mehr dazu heute Abend ab 10 nach 8 hier im Deutschlandfunk. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der Sendung Agenda und der Frage Stadt oder Land. Welche Rolle spielt der Wohnort beim Wahlverhalten? Die Redaktion für diese Ausgabe von Tag für Tag hatte Andreas Mein und ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay.